Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Everybody says I love you. Ein grandioser Filmtitel. Ein bisschen trifft diese Aussage auf meinen heutigen Gast zu, denn selbst wer das Erfolgsformat Der Bergdoktor nicht kennt oder mag, kennt und mag doch sehr wohl den Schauspieler, der den Doktor verkörpert, Hans Siegel. 1969 im österreichischen Rottenmann geboren, flirtet er mit einem Jura- und Lehramtsstudium, das unbeendet bleibt. Schauspielschule, Tiroler Landestheater, ein paar kleinere Rollen im Fernsehen, ein wenig Kabarett und dann, seit sage und schreibe, 2007 Der Bergdoktor. Ohne es verifizieren zu können, fand ich irgendwo den Satz, über 1 Milliarde Menschen haben seine Filme gesehen. Das ist natürlich ein dickes Ding. Ich spreche mit Hans über seine Henkersmahlzeit und das Catering beim Drehen, über gedeckten Apfelschlankel und Unterzuckerung, Vogelsalat, Powernaps, Veggie Days, Macaroni und so einiges mehr. Zum Schluss ist er es, der mich interviewt. Wir kreieren die Mittelküche, aber was es damit auf sich hat, das werden Sie ja gleich selbst hören. Schön war's. Los geht's jetzt mit Hans Siegel. Herzlich willkommen, lieber Hans.
Hallo Bettina.
Wir lernen uns heute erst kennen.
Ja.
Also ich weiß natürlich, dass du ein ganz bekannter, toller Schauspieler bist und ich kenne niemanden, also auch Kolleginnen oder Kollegen oder Freunde von mir, die dir jemals begegnet sind. Die Latte liegt verdammt hoch. Es gibt niemanden.
Oh mein Gott.
Der dich unsympathisch findet. Wie kann das sein? Was machst du?
Das ist so eine Frage. Also erstmal freue ich mich für die Einladung und über die Einladung. Kann man nicht beantworten. Aber wenn dem so ist, dann freut mich das, wenn du das so sagst.
Ja, so kommt es rüber. Du bist ja auch ein sehr freundlicher Mensch und du lässt dich auf alle unterschiedlichen Temperaturen ein, so was ich so beobachtet habe. Du kannst sehr albern und verspielt sein und du kannst philosophisch und ernst und ein bisschen politisch sein und so. Was macht dir am meisten Spaß? Was würdest du sagen? Jetzt musst du sagen, über Essen zu sprechen.
Also was ich am wenigsten mag, ist über Essen sprechen. Mhm. Das war klar. Mhm. Aber es ist immer die Frage, wem man begegnet und wann man wem begegnet. Und ich finde immer, dass Begegnungen zu einem richtigen Zeitpunkt kommen. Egal, wenn es nur die, was heißt mal, 5-minütige Auseinandersetzung mit einem Fan an der Absperrung beim Drehen ist oder eine halbstündige Begegnung mit jemandem im Restaurant, wenn man zufällig wieder trifft. Ich finde, es gibt immer einen Grund, an welchem Zeitpunkt man Menschen trifft, zumindest in der Spiegelneuronenwelt, weil man dann auch immer ganz, finde ich, wenn man aufmerksam ist, deutlich sieht, in welchem Zustand man ist, ob man sich darauf einlassen soll. Und das ist so ein bisschen meine Disziplin, weil ich mir denke, das bedeutet, also man redet immer gern drüber, das Leben im Hier und Jetzt, und man muss achtsam sein und man muss wirklich aufmerksam sein. Und das ist eine Disziplin, die man trainieren und üben kann, dass man dann, wenn man in eine Begegnung geht, dass es ein sehr bewusster Vorgang ist, um dann A, über den anderen und B, über sich was herauszufinden.
Mhm. Würdest du sagen, ist das ein guter Start in unser Gespräch oder wollen wir nochmal anfangen?
Ich finde, es ist ein guter Start in unser Gespräch. Okay. Warum sollte man nochmal anfangen?
Weil es sehr...
Du hast ja danach gefragt.
Ja, ich glaube, ich habe eine Frage gestellt, die wirklich schwer zu beantworten ist. Weil ich finde, ich würde jetzt sagen, es gibt auch, du kannst ja nicht aussuchen, wann diese Begegnungen stattfinden. Und es kann sein, dass du den richtigen Menschen zur falschen Zeit leider triffst, weil da steht er jetzt gerade und erwartet etwas oder du erwartest etwas und dann passt es aber gerade nicht. Ja. Aber einen Tag später oder eine Stunde später wäre es gut gewesen.
Ja, wäre es besser gewesen. Aber dann hat man dieses Obstacle, dieses Hindernis ja auch zu bewältigen und zu sagen, warum ist das Hindernis jetzt gerade da und vielleicht ist das Hindernis ja gerade gut so in dem Moment.
Ah, okay. Also alles, was einem im Leben passiert ist, begreifst du, würdest du das sagen, als Aufgabe? Wie würdest du es nennen?
Als Situation.
Als Situation, ja.
Wir hatten mal einen jungen Technik-Kollegen, der war 17, 18 oder so. Und dann ging es darum, dass wir eine Show aufgebaut haben mit viel Licht und Technik. Und der kam und dann hat irgendwas nicht funktioniert. Und normalerweise würde man sagen, hör mal, wir haben da ein Problem. Und der junge Mann kam aber und meinte, Hans, wir haben eine Situation. Und es hat mich A, wahnsinnig gerührt, ja, weil dieser junge Kollege das so beschrieben hat. Und B, hat es mir den Druck damals genommen, mich mit einem Problem zu beschäftigen, sondern es war eine Situation. Und dann haben wir die Situation geklärt. Und das ist dieses Framing, das Wording, diese ganzen Begriffe. Und deswegen ist das, wie ich finde, das Leben. Und wenn Begegnungen so sind, dass man vielleicht auch ein Hindernis dabei hat und sagt, es passt jetzt aber gerade nicht, dann das aber auch so als solches annehmen.
Okay. Schnitt. Ein schöner Schnitt hin zum Essen und hin zu deinem Großvater, den ich natürlich nicht kenne, wie auch. Ich weiß auch gar nicht, er wird auch nicht mehr leben, wahrscheinlich.
Das ist richtig.
Oft haben Menschen zwei Großväter. Auf jeden Fall hattest du einen, der dir beigebracht hat, aus einem Haselstrauch eine Pfeife zu schnitzen.
Ja, ja. Was willst du Großväter tun?
Ja, naja, das war vielleicht zu der Zeit so. Dass ich glaube nicht, dass alle Großväter das ihren Enkelinnen oder Enkeln beibringen, aber du hattest das Glück. Geht dieses Glück so weit, dass du auch Bäume voneinander unterscheiden kannst und Vögel voneinander unterscheiden kannst, sowas?
Das wäre jetzt schön, wenn ich dir das erzählen könnte, dass ich alles weiß über die Natur.
Ein bisschen
und
was.
Und ein bisschen was weiß zum Beispiel, ja.
Aber ein bisschen was wirst du wissen, denn das Wenige, das ich über dich weiß, ist, dass du verliebt bist in einen See und dass du den immer wieder anschauen und immer wieder fotografieren kannst und dass das das Glück für dich ist. Also wirst du dich mit der Natur irgendwie verbunden fühlen.
Ja, das tue ich schon. Das tue ich schon. Und das, also ich bin jetzt kein, ich kann eine Kastanie von einer Eiche und eine Linde von einer Buche unterscheiden.
Das ist ein Anfang.
Das ist schon mal ein guter Anfang. Tatsächlich bedauere ich das oft, weil ich so aufgewachsen bin, dass das mir auch beigebracht wurde. Ich habe es dann wahrscheinlich aber auch vergessen und das hat sich dann so verlaufen im Laufe des Lebens. Aber ich schaue ganz gerne so Videos von Peter Wohlleben, der mir dann die Bäume wieder erklärt und es interessiert mich schon. Und Natur ist schon ein ganz wichtiger Ort oder ist ein Thema. Also ich bin mir jetzt in der Stadt, wir sitzen jetzt gerade in Berlin, dann freue ich mich schon, dass ich bald wieder in die Natur komme.
Wenn du an das Essen deiner Kindheit denkst, was fällt dir sofort ein?
Das fällt mir sofort der Sterz von meiner Großmutter ein.
Was ist immer, der Sterz?
Der Sterz ist ganz einfach, es ist ein, wie man sagt in Österreich, ein Koch, ein Mehlkoch, also ein Gericht, das besteht aus Mehl, heißem Wasser und Salz. Das kann unter Umständen im Sommer dann verfeinert werden mit Kirschen oder anderen Beeren. In Vorarlberg wird es auch Rebel genannt, da wird es aber dann mit Mais gekocht. Aber es ist ein Koch, wie man sagt, also ein Koch. Das kann man nicht übersetzen. So, es ist ein Pfannengericht, nicht? Um für die deutsche Küche zu sprechen. Ein Pfannengericht bestehend aus Mehl, heißem Wasser, Salz. Und das war's. Und das war einfach das arme Leute essen, das Holzfäller essen, wie auch immer morgens. Es gab's morgens schon heiß vom Ofen mit viel Butter.
Was für eine Konsistenz? Wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, es ist, du nimmst Mehl. Da musst du das halbgriffige und das spezielle Mehl, dass ich diese Mischung habe ich seit meiner Kindheit auch nicht mehr rausgefunden. Ich habe es irgendwann aufgegeben. Es gibt eine spezielle Mischung zwischen zwei Mehlsorten. Die gibst du in eine Schüssel und dann gießt du heißes Wasser dazu. Und diese Konsistenz, es ist ja natürlich sehr mehlig und dann verbindet es sich und wird klumpig, ja. Und da musst du genau, das ist halt was, was dann nur Großmütter können, dann genau mit dem richtigen Maß diese klumpige Konsistenz erstellen, den Salz dazu. Und das kommt dann in die Pfanne mit Butterschmalz und damit es wie ein, letztendlich wie so ein Schmarren. Nee, es ist wie ein Schmarren. Es ist schon bröckelig. Es ist keine teigige Masse. Mhm. Es ist etwas Bröckeliges. Mhm. Und dann wird das.
Mit Absicht bröckelig.
Mit Absicht bröckelig. Ich habe es das erste Mal, als ich es nachgekocht habe, habe ich es mit kaltem Wasser gemacht. Und wenn du Mehl mit kaltem Wasser vermengst, dann wird es Leim. Und dann habe ich meine Oma angerufen und gesagt, hör mal zu, das funktioniert so nicht ganz. Und sagt sie, musst du schon nur heißes Wasser nehmen. Und dann habe ich es irgendwie hingekriegt. Aber die Konsistenz ist schwer. Das ist das Kindheitsessen.
Das ist ja eigentlich eher ein ernstes Essen im Sinne von, klingt, also keine Eier, kein Zucker. Klingt also nicht verspielt, lecker, darf ich noch mehr? Also es wird wahrscheinlich sehr schmackhaft gewesen sein.
Ja,
das nicht. Aber es ist jetzt keine Belohnung oder so.
Für mich war das schon eine Belohnung. Weil ich, das war für mich die purste Form von, wie kann man Herz und Zuneigung, wie kann man Gefühl und Aufgehobenheit und alles vermitteln. Und wenn ich dann zu meiner Großmutter kam nach der Schule, es war eine, wir reden jetzt so ein bisschen von Heidiland oder so, weißt du, sie vorzustellen in den 70ern in Österreich, so da war eine Telefonleitung durchs Dorf, ein Bauernhof und ich komme von der Schule heim und dann gab es einen Sterz mit Kirschen im Sommer selbst gepflückt. Und das war die größte Belohnung für mich. So. Aber es ist ein sehr pures Essen gewesen, genau.
Ich habe mir angeschaut, wo du aufgewachsen bist, also was ich da heute für Rottenmann heißt es in
Rottenmann,
Österreich.
Ja.
Und schon beim ersten Foto habe ich mich, oh wow, sagen hören. Das war dann eine Burg, glaube ich. Ist das eine Burg?
Ja, Schloss Strecher, ja. Burg Strecher ist ein bisschen entfernt. Dann.
Und also eine unglaublich schöne Natur. Ist das dieser Teil von Heideland, dass du, was man als Kind dann wahrscheinlich gar nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass du es als selbstverständlich genommen hast, aber du kanntest jetzt den Kontrast, sowas wie Berlin ja nicht. Also es ist das, womit du aufgewachsen bist und du konntest es trotzdem wertschätzen und schön finden.
Weil das Thema, bin ich dann von dort weg, bin nach Vorarlberg gezogen und habe dann erstmal gemerkt, wow, da gibt's was anderes noch. Aber das ist dann in dem Moment, lebt man in der Welt.
Mhm.
So.
Was war der größte Kontrast zwischen dem davor und dem danach?
Deutsches Fernsehen.
Ich aber noch vorm Privatfernsehen, das muss man einfach, das, ne? Sender oder sowas.
Ja, das war noch, genau, 79 war das. Und ich habe das erste Mal damals Spaghetti gegessen. Das gab's bei uns nicht. In dieser Ausprägung im Restaurant so. Und dann, genau.
Was für ein Erlebnis.
Aber das hat ja auch damals zu tun, dass man erfahrungsgemäß, wenn man jünger ist als 10, nicht so restaurantaffin ist.
Nein.
Dann aber, wenn man dann älter wird, dann wird man dann schon mal mitgenommen. Und dann habe ich plötzlich Restaurants in der Schweiz und fuhr man in die Schweiz, weil man ja in Vorarlberg gewohnt hat. Oder auch mal nach Deutschland, nach Lindau, wow, nach Lindau, andere Währung, boah, Alter. So, und das war schon sehr spannend zu der Zeit damals.
Und gab's da so einen Lebensmittelladen in dem im nächsten? Ja, natürlich.
Ja, logisch gab's den. Das war der Hirtl, hat der Kosten. Das war ein kleiner Krämerladen, ein Kramerladen. Und da gab es das beste Extrawurstsemmel mit Gurkel. Und das wurde mit 5 Schillingen damals gekauft auf dem Weg zur Volksschule. Das war das Nonplusultra. Also ein perfekter Tag in der Volksschule des kleinen Hans, war in der Früh ein Extrawurstsemmel mit Essiggurkel, fein gefächert, es war eine Kunst, wie die Frau Hirtl das damals machte, um dann nach der Schule nach Hause zu kommen und dann von der Oma den Sterz zu kriegen. Das war perfekt.
Diese Essiggurke, die du beschrieben hast, es gibt ja Leute, die solche Sachen aus Sandwiches, die sie sich jetzt meinetwegen am Bahnhof kaufen, rausziehen oder so. Gibt es irgendeine Sache, die du, wenn du ein Sandwich orderst oder eine Pizza oder dir ein Brot belegen lässt, wo du sagst, bitte ohne
Immer der große Glaubenskrieg bei uns am Set. Also die deutschen Kollegen essen immer Schinkenbrot mit Butter und wir Österreicher behaupten jetzt mal in general nicht.
Ihr esst einfach den Schinken auf dem trockenen Brot.
Ja, und das ist der Unterschied, dass das trockene Brot, davon sprechen deutsche Menschen, die sind Graubrot gewöhnt. Für mich als Österreicher sowieso, also Graubrot, Gelbwurst ist auch so ein Begriff, der wurde in Deutsch... Ja.
Ja.
Na was? Den musst du dich jetzt auch mal stellen. Ja. So jetzt, so. Da heißt es bei uns als Extrawurst. Das ist was Schönes, weißt du? Das ist wie zum Beispiel der Unterschied. Wir sagen Vogelsalat und die Deutschen Feldsalat. Wo ich gedacht habe, es hat noch was mit Krieg zu tun. Und dann die Wurst. Bei uns gibt es kein trockenes Brot, sondern bei uns gibt es gutes Brot. Und das gute Schwarzbrot ist fein. Es ist jetzt ein bisschen kulinarisches ASMR. Das ist ganz knuffig und es ist deep und es ist warm und es ist feucht und hat eine gewisse, ist niemals trocken.
Aber hat eine gewisse Säure.
Wenn du möchtest, okay. Ja, es gibt dann mit Kümmel, ohne Kümmel, es ist ein gutes Schwarzbrot. Und dann kommt der Schinken drauf und das ist eine gute Mischung. Da ist der Fettbelag von der Butter fast zu viel und deswegen wird auf Butter verzichtet.
Ausgegangen bin ich ja von, war ja die Frage, wenn du dir jetzt ein Sandwich belegen lässt, nicht nur am Set, sondern du bist viel auf Reisen, zwischendurch, du hast Hunger. Bist du jemand, der, wenn er unterzuckert, der so ein bisschen hangry wird?
Nein, ich finde diesen Moment der Unterzuckerung ganz spannend. Ich mag es zum Beispiel nicht, wenn ich abends eine Show habe oder eine Lesung habe oder ähnliches, dann esse ich den ganzen Tag eigentlich nichts, weil das bringt mich in einen ganz schönen Zustand, wie ich finde.
Oh.
Und ich mag das, dann werde ich nicht hangry, also wenn ich jetzt im Urlaub bin, sorge ich dafür, dass ich dann zur nötigen Zeit irgendwie dem Gefühl der Lust nachgebe und sage, ich möchte es dann etwas zu mir nehmen. Aber diese Timing-Frage mit hangry nicht oder so, und Essen grundsätzlich hat über diese lange Drehzeit, die ich jetzt habe, also wir drehen halt schon sehr, sehr lange diese Reihe, diese 18, Serie.
Jetzt kommt die 18. Staffel,
ja,
oder?
Und dann es gibt das Thema Catering, war immer ein großes Thema. Ist auf jedem Film, ist das Catering ein Riesenthema. Es gibt tolle Caterings, die kosten aber Geld. Und es gibt weniger tolle Caterings, die kosten weniger Geld. Aber egal, machen wir es zu Glück. Jetzt haben wir über Jahre hinweg einen tollen Partner. Aber wir haben 45 Minuten Mittagspause. Und diese 45 Minuten Mittagspause muss ich nutzen, um mich A, vorzubereiten auf die nächsten Szenen. Ich muss essen. Ich muss dann aber auch noch vielleicht mal telefonieren. Ich möchte vielleicht noch kurz noch kleine Meditation, eine Ruhe einlegen, damit es weitergeht. Und habe angefangen, das habe ich gemerkt, irgendwann zu schlingern. Und das Tempo der Essensaufnahme hat sich dramatisch verändert. Unmerklich so, dass ich, wenn ich mit Freunden essen gehe, bupp, Erster bin. Und da ist mir gerade neulich gekommen, weil ich ja seit ungefähr gefühlt 5 Jahren an unser Gespräch heute denke, weil es nie geklappt hat. was bedeutet das Essen für mich und so? Ja. Und das spielt da alles mit und deswegen entscheide ich mich dann nicht hangry zu werden, wie du sagst, sondern das ist dann vielleicht auch mal gut, weil ich dem wieder ein bisschen wegkomme dann davon.
Und was sind das für Meditationen, wenn du dich also zurückziehst, 45 Minuten, Drehpause, in 45 ja. Minuten sehen wir uns wieder, dann ja. gehst du in deinen Trailer,
so heißt das ja, ne? Essen.
Dann gehst du erstmal zum Essen.
Dann flüge ich in 0,0 durch die 4 Metallschalen, durch die Rochos durch.
Lassen Sie mich durch, ich bin der Hauptdarsteller.
Nee, das mache ich nicht. Da gibt's so eine gewisse Rangordnung. Der Manu vom Licht ist immer der Erste, ist der Hungrigste, der schafft es ja mal als Erstes raus. Wenn ich clever bin, schaffe ich es dann davor. Da muss ich aber leider, wenn es heißt Mittagspause, muss ich erst nochmal zum Ton und meinen Sender abgeben.
Ja,
während ich den Sender abgebe, sind die anderen schon on the run. Dann habe ich manchmal gute Ideen, wie zum Beispiel, ich rufe vorne und sage zum Beispiel, Felix, der Manu braucht dich. Dann dreht er nochmal.
Oh,
ja,
du arbeitest mit
alle
hässlichen Tricks.
Ja, das ist noch einer der schönsten. Oh. Wir machen das grundsätzlich so. Mhm. Und wenn man dann in der Schlange steht, gehe ich nicht vor, weil ich der Hauptdarsteller bin oder so. Dann warte ich da und überlege schon, guck, was gibt's. Und dann fängt das große Klappern an. Wie es heißt, da liegen die Deckel auf dem Show drauf, weißt du, am Set. Und dann muss man hier aufmachen, dann schepper hier, schepper da. Aber das muss drauf, damit es warm ist. So, dann habe ich das Essen, dann geht's ratzifatzi und dann geht's in den Wohnwagen zur Atemmeditation.
Also ratzifatzi heißt, du setzt dich dann da auf solche Bierbänke, die dann
ja,
da stehen.
Ja, genau.
Und dann hoffst du, dass sich niemand zu dir setzt, aber setzt sich immer jemand zu dir?
Nein, ich hoffe nicht, im Gegenteil.
Schön. Nein, da sitzen dann Leute.
Ja.
Und du isst, aber viel zu schnell.
Viel zu schnell, genau.
Und dann gehst du.
Schlapp, schlapp. Und dann geht's in den Wohnwagen. Und dann ziehe ich mich zurück. Dann habe ich einen Powernap und höre dazu.
Das kannst du.
Ja.
Du kannst Powernappen.
Ja.
Hast du dir das beibringen lassen?
Habe ich mir beigebracht. Powernap. Und dann gibt's ein bisschen klassische Musik dazu. Und dann gibt's 15 Minuten. Ratzap. Und dann geht's wieder weiter.
Und was sind die besten Drehtage? Was gibt es an den Tagen vom Catering, wenn du dir was wünschst?
Ich wünsche mir nie, also es heißt immer, was wünscht ihr denn? Sag ich, ihr macht alles super Essen. Also wir haben seit jetzt 3 Jahren, glaube ich, haben wir 2 Veggie Days in der Woche, weil wir eine Green Production sind. Das heißt, wir sind nicht nur von der Energieeffizienz, den Lampen etc. und den Akkus und so weiter daran angehalten, so energiesparend wie möglich zu sein. Der Caterer ist angehalten, Produkte aus dem näheren Umfeld zu kaufen.
Super.
Und 2-mal die Woche vegetarisch zu kochen. Und das ist toll. Am Anfang hat man noch gedacht, dass die Kollegen, die männerigen Kollegen vom Licht und von der Technik sagen, ja, Fleisch und so. Und im Gegenteil, es gibt da auch vegane Kollegen, männliche vegane Kollegen, und die das sehr begrüßen. Und das hat sich eingespielt und es ist ein wunderbares, wunderbarer Flow. Und das ist schön, genau.
Du hast auch wirklich mal, also vielleicht sogar 2-mal dich essensmäßig, wie soll ich sagen, in eine freiwillige Diät begeben. Ich glaube, einmal hast du selbst über mehrere Wochen auf jeden Fall vegan gelebt, ne?
War das vegan? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich. Nee, vegan nicht, glaube ich.
Okay,
vegan,
aber du hast, glaube ich, sogar auf Butter verzichtet, das meine ich noch gelesen zu haben. Also viel weiß ich darüber nicht. Doch, einmal hast du ziemlich viel abgenommen und musstest dann, du hast fast 20 Kilo abgenommen.
Ja, fast, genau.
Hast 18. auch auf Zucker verzichtet und so und musstest dann für deine Rolle quasi wieder, wenn ich das richtig verstanden habe, wieder ein bisschen was drauf. Futtern.
Es gab davor eine Rolle, für die habe ich schon zugelegt, und dann dachte ich mir, dann komm, wenn die Rolle kommt, dann lege ich da nochmal was dazu. Und dann dachte ich, jetzt muss ich mal schauen, wie das geht. Man hört dann immer von den amerikanischen Kollegen, jetzt hat er sich irgendwie einen angefressen und spielt die Rolle so, und das wollte ich mal ausprobieren ein bisschen. Und dann habe ich gemerkt, dass das funktioniert, wenn man unkoordiniert viel Carbs zu sich nimmt und überhaupt nicht darauf achtet, dass das dann halt einfach auch ganz schnell funktioniert. Und dann habe ich mit einer Produktlinie, die ich jetzt nicht nennen möchte, weil ich keine Werbung machen möchte, über 3 Monate in Kombination mit einem Coach dann fast, also 18 Kilo abgenommen, was dann auch funktioniert, wenn man auf Zucker, Fett, Carbs und so weiter verzichtet. Es ist eine Frage der Disziplin.
Würdest du sagen, dass du ein gutes Körpergefühl hast mit dir selbst oder bist du,
ja? Aber ich habe dann auch ein gutes Körpergefühl, dass ich weiß, okay, Augen zu und durch, jetzt gibt's noch 4 Wochen und dann ist aber wieder gut und das muss man dann auch machen.
Bei welchen Sachen fällt es dir am schwersten? 3 Sachen auf, darauf zu verzichten, wo du sagst, das ist...
Brot, Butter, Nudeln. Ganz einfach. Ja. Ich bin so ein völliger Teigmensch. Ich habe mal einen Ernährungsberater kennengelernt und der hat zu mir gesagt, du bist der Kohlenhydratmann. Das ist ganz typisch. Da gibt es einfach verschiedene Phänotypen bei den Leuten und ich bin halt der Kohlenhydratmann. Ich so von der Statur her und du stehst, magst Brot und ich bin ein Teigmann. Ich liebe Teige in jeder Ausformung. Also ich glaube, Bäcker wäre noch was Schönes gewesen für mich. Oder
kannst
so.
Du backen?
Das, nee. Aber ich finde, aber das hat mich interessiert. Also finde ich, das ist halt meine, wie sagt man, guilty pleasure, sagt man doch.
Hast du jemals gebacken? Jemals einen Kuchen gebacken?
Ja, ich habe viel Kuchen gebacken, aber ich bin jetzt kein Bäcker.
Nein, natürlich nicht, du bist Schauspieler.
Nein, aber auch kein privater Bäcker, das ist so, dass ich am Sonntag sage, jetzt kommt Besuch, jetzt mache ich so meinen typischen Signature-Zwetschgenfleck oder sowas oder meinen gedeckten Öpfelschlankel. Also ich bin schon...
Öpfelschlankel
ist auch eine Spezialität, ist auch eine spezielle Mürbteigmischung mit einer schönen Apfelnussmischung.
Oh.
Schön karamellisiert, aber dann gedeckt und dann mit dem gedeckt oben. Zugedeckt oben. Ah. Und es hat natürlich eine gewisse Saftigkeit, weil oben zugedeckt ist.
Und das kannst du?
Das könnte ich. Ich konnte es mal und könnte es wieder.
Aber du müsstest das ablesen. Du hast diese Rezepte jetzt nicht so
in der Menge. Wie gesagt, wenn ich weiß, dass Bettina Rust jetzt nachmittags kommt, haue ich nicht um so mal nebenbei, während ich im Podcast höre, den gedeckten Öpfelschlankel aussehe. Vielleicht muss ich dran arbeiten, aber
das. Naja, immerhin hast du ja als auf die Frage, hast du jemals einen Kuchen gebacken, sofort geantwortet mit, oh ja.
Ja.
Also das klang dann schon so, als wären es mehr als
fünf
gewesen in deinem Leben.
Ich habe ja...
Ah, aber weniger als 10, ich sehe es dir an.
Das stimmt nicht, das weiß ich gar nicht. Ich habe mich ja selber ernährt und wurde...
natürlich.
Naja, ich war ja mit Komma, als ich 16 war, habe ich allein gelebt.
Aha.
Und da musste ich irgendwie dafür sorgen, dass ich mich selber ernähre. Mhm. Und habe dann damals schon gemerkt, ich kann mir jetzt von Dr. Oetker mir natürlich die Backmischungen holen, das ist fein. Oder ich kann es mir aber selber zusammenschustern. Dann war mir Mama langweilig am Abend und hat keinen Bock mehr irgendwie Hausaufgaben zu machen, dann dachte ich mir, mal gucken, was da geht. Und da gab es ja noch kein Internet damals, wie wir wissen. Ich war Frau Russ, da musste man noch, da hat man noch Kochbücher rausgezogen, die man dann noch, und hat man dazwischen Zettel gefunden von Tanten, Omas, und hab dann gesagt, was ist das jetzt, Mehl? Aha, und dann muss man, schauen wir mal.
Ach, toll, dass du das gemacht hast.
Und dann, es war halt irgendwie so, andere hatten halt einen Chemiebaukasten und ich hatte halt Kochrezepte zu Hause und hab dann irgendwie und dann wurde es manchmal was und manchmal wurde es nix.
Werbung.
Auf die Frage nach der unnötigsten Küchenanschaffung antworten die meisten Gäste der Entsafter. Zu viel Heckmeck beim Saubermachen. An zweiter Stelle folgt die Heißluftfritteuse. Wir alle haben diesen Traum von sehr knusprigen, quasi fettlos hergestellten Pommes. Aber hey, das so richtig hinzubekommen, ist wahrscheinlich ähnlich realistisch wie die Möglichkeit, jemals könnten Zucchini, die man durch einen Spiralnudelschäler jagt, ähnlich gut schmecken wie echte Nudeln. Auf Platz 3 der unnötigsten Anschaffungen steht für viele der Brotbackautomat, oft gekauft, um ein neuer Mensch zu werden, ein Selbstmacher, ein Backer, ein Bäcker, eine Bäckerin. Aber in geschätzt 80% aller Fälle landet das Gerät im Keller bzw. auf dem Dachboden. Dabei gehört selbstgebackenes Brot zu den leckersten Sachen der Welt, das wissen wir alle. Und wie schön, dass man dazu nicht mal einen Automaten braucht, sondern einfach eine Backform. Dazu schreibt mir Alex M. aus Leubsdorf im Rheinland. Liebe Bettina, ach, hier steht ja zuerst einmal Lob. Na gut, dann lese ich das mit vor. Erstmal ein ganz großes Lob an dich für den wunderbaren Toast Hawaii Podcast. Ich bin Hörer der ersten Minute und genieße den Podcast meistens zum Frühstück am Samstagmorgen. Auch freue ich mich immer über die DM Bio-Empfehlungen, von denen ich schon einige probiert habe. Und in den letzten Tagen habe ich nun selbst eine Neuentdeckung bei DM gemacht, die mich auch gleich gerettet hat. Das wollte ich gern mit dir und vielleicht auch deinen Hörerinnen teilen. Ich war ein langes Wochenende im Urlaub und hatte nach meiner Rückkehr leider kaum noch Vorräte im Haus. Ich wollte am nächsten Tag einkaufen gehen. Leider wurde ich in der Nacht von der gefürchteten Männergrippe heimgesucht und etwas außer Gefecht gesetzt. Einkaufen war erstmal nicht drin, aber ein bisschen Hunger hatte ich trotzdem. Ich bin anders als die anderen. Ich esse auch, wenn ich krank bin. So habe ich in meinen Vorräten gestöbert und bin auf die DM Bio Backmischung Saatenbrot mit Nüssen gestoßen, die ich dann gleich gemacht habe. Die Zubereitung war auch für mein vergripptes Ich einfach machbar. Nur Wasser dazu, verrühren und ab in den Ofen. Und nach anderthalb Stunden hatte ich ein wirklich köstliches Brot. Damit konnte ich easy die Zeit überbrücken, bis ich wieder einkaufen konnte. Und bei dem Einkauf ist die Backmischung gleich wieder ins Körbchen gewandert. Ganz große Kaufempfehlung dafür von mir. Viele liebe Grüße und mach bitte weiter so, dein treuer Toasterweihhörer Alex. Danke, lieber Alex. Das Saatenbrot mit Nüssen hat zahllose Fans, weil es super lecker schmeckt, aber auch, weil es gerade für Menschen mit Unverträglichkeiten geeignet ist. Es ist glutenfrei, ohne Mehl und Hefe, ballaststoffreich und wirklich, hast es ja schon angesprochen, sehr einfach zu backen. Wenn auch ihr ein Lieblingsprodukt von DM Bio habt oder ein ganz besonderes Erlebnis oder Rezept mit einem DM Bio Produkt verbindet, dann schreibt mir gerne unter rustberlin@icloud.com. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt zurück zum Gespräch. Fass doch kurz bitte mal unter deinen Sitz.
Gutes Geschirr.
Kannst du gern zur Seite legen. Du musst ja, dann noch zwei weitere. Aber du kannst auch jetzt die anderen zwei ziehen, aber noch nicht gucken, was draufsteht. Und dann kannst du den Topf wieder auf den Boden stellen.
Einmal und zweimal.
Okay, vielen Dank. Gutes Geschirr.
Ja.
Geht's doch damit mal los. Also es gibt ja das, was man gerne nimmt, wenn man zu Hause ist und jetzt nichts Besonderes für sich und mal kurz. Ist das weiß bei euch?
Ja.
Ganz schlicht, einfach kein Goldrand, weiß. Einfach weiß.
Kein Goldrand, weiß. Das Goldrand, das kommt nur zu Weihnachten raus. Das ist ein weißes.
Und da sind wir bei gutem Geschirr.
Ja, nein, wir haben keins mit Goldrand, aber so sagt man doch.
Das gibt für gut.
Das ist so genau, gutes Geschirr.
Und steht das in einer in so einer Holzkommode im Wohnzimmer oder wo habt ihr das? In der Küche.
Ja.
So, jetzt frage ich dich, weil ich alle Gäste frage, wie sieht denn die Küche aus? Was ist das denn für ein Raum? Integriert der das Wohnzimmer? Ist es so eine offene Wohnküche? Was kannst du über eure Küche verraten?
Klassisch, formschön, Küchenblock, kommunikativ, in Reichweite ist alles. Sitz, Steh, Gelegenheiten. Und ganz wichtig, beim letzten Küchenumbau haben wir dafür gesorgt, dass die Spülmaschine nicht mehr unten ist, sondern oben ist. Jawohl, siehst du, da geht sofort ein Licht an bei mir. Man
Warum
hat sich jahrzehntelang.
Warum kommen denn die Menschen da nicht drauf? Bei mir steht's auch unten, es ging nicht anders, aber es ist so toll,
ja,
das habe ich erst einmal gesehen. Backrohr, wie du sagst,
ja.
Das ist bei mir oben. Das ist oben. Klar.
So Sachen macht man dann, genau, und sehr hell und freundlich. Genau, das ist uns die Küche. Sehr kommunikativ.
Was mit Psychologie zu tun haben, dass sie denken, da könnte Wasser rauslaufen oder so, dass sie das nicht möchten? Oder kommen sie da einfach nur nicht drauf, die Geschirrspülmaschine höher zu setzen?
Seit wann, also gibt es Geschirrspülmaschinen seit den 50er, 60er, 70er, 80er? Wann hat man angefangen? Wann war das erste Mal?
Ich glaube, eine Frau hat die sogar erfunden und das ist schon ziemlich lange her.
Aber wann, erinnerst du dich noch, wann die ersten Geschirrspülmaschinen, also ich habe Anfang der 90er in meiner WG, war das so, dass wir uns überlegt haben, ob wir uns eine Geschirrspülmaschine leisten, mein Mitbewohner und ich. Dann haben wir gesagt, naja, für das Geld damals, da machen wir das lieber selber noch, das gab es noch nicht. Also Mitte der 90er wurden die Geschirrspülmaschinen, waren sie dann
bezahlbarer?
Bezahlbarer und so, ne? Und dann hat man wahrscheinlich gedacht, also das war halt einfach mit Einbau unten, Wasser ist unten und auf den nächsten Kick, das nach oben zu ziehen, kam man dann einfach später, weil dann die von damals ihre ersten Bandscheibenvorfälle hatten und gesagt haben, jetzt muss man nach oben packen.
Wie wurdest du darauf aufmerksam oder wer hat dich inspiriert? Warst du bei jemandem zu Besuch und hast das gesehen und hast gedacht, oh Mann, super?
Ja, klar. Und ich dachte, oder ich hatte dann auch, ich habe ja auch schon Bandscheibenvorfälle hinter mir da ein und Rücken und so weiter. Und dann war es halt tatsächlich, dass man sich natürlich auch immer gedacht hat, fuck, warum muss denn das da unten sein? Und irgendwann hat man es halt dann hochgebaut, als man dann die nächste Küche eingebaut hat.
Was habt ihr denn für eine Spüle? Edelstahl, Metall, nein, Porzellan.
Nein, es ist eine Marmorspüle. Schade. Nein, Scherz, es ist eine
das Goldspüle.
Eine Kristallspüle. Ich habe mir mein
eine Papierspüle.
Ich habe mir mein Klo, meine Spüle vergolden lassen vom ja. ZDF. Nein, eine das was ist das denn? Es ist glaube ich tatsächlich so eine nicht eine Roster, aber das ist eine Edelstahl, glaube ich.
Sehr empfindlich. Ja, sicher. Praktisch, weil du wolltest gerade praktisch sein.
Ich finde es, was heißt empfindlich? Na, früher, als man die Glitzischwämme noch hatte, war es natürlich empfindlich. Aber dieses ist nicht mehr empfindlich. Keramik. Aber so, das zu meiner Küche. Gutes Geschirr, das war das Thema. Und ich habe in Anfang meiner Studienzeit, habe ich mein Geschirr tatsächlich im Flohmarkt gekauft und mochte das damals, das ist alles anders aus, jeder Teller anders.
Ich mochte das damals
und,
auch.
Und altes Besteck und so und dann habe ich es gefeiert und jeder Stuhl musste anders sein und habe mir überlegt, hier und da. Und dann gab es noch die speziellen Kasserollen und so eingekauft und dann war ich so dankbar, dass ich das alles mal rausgeschmissen habe und ich habe dann alles, genau, die Brattöpfe, die schönen orangen Dinger mit Deckel, es war ein Traum, ich habe das sehr genossen.
Und gibt es aus dieser Zeit noch etwas, das überlebt hat? Eine Tasse, die es geschafft hat?
Ich glaube, am Dachboden gibt es bestimmt so eine Schachtel, wo was drin ist. Ihr müsst mal nachgucken. Vielen Dank, das mache ich. Bist du eine gute, kannst du dich gut trennen von so Dingen?
Ich kann mich gut trennen, weil ich auch ständig Neues finde, das ist das Problem.
Okay.
In meinem tiefsten Herzen bin ich Minimalistin.
Ja, aber?
Aber dadurch, dass ich Flohmärkte so liebe und dass ich immer in so auch eBay oder Kleinanzeigen, oh Gott, ich liebe es. Ich sag mir immer zwischendurch, dass ich das meinem Gehirn gönne wie so einen kleinen Spaziergang. Für meinen Körper ist das dann für mein Gehirn so, dass ich, wenn ich mich gerade nicht auf jemanden vorbereite oder mich mit dem Leben eines anderen Menschen beschäftige, dass ich so denke, oh guck mal, wir kommen mal ganz kurz. Ich gebe jetzt ganz kurz mal bei Kleinanzeigen ein Steingut Schwarzgeschirr. Oh Gott, und dann muss ich zwar ein bisschen suchen, aber dann sehe ich, dass irgendjemand in Garmisch-Partenkirchen mit dem Zusatz nur Abholung, kein Versand, irgendwas ganz Wunderschönes da hat, dass er wahrscheinlich, weil er gerade den Bungalow seiner Großtante, die möglicherweise tragischerweise verstorben ist, ausmistet, weil ich gucke natürlich sofort auf andere Artikel des Anbieters und sehe unglaublich schöne Sachen, die ich mir gerne aus Garmisch-Partenkirchen schicken lassen würde, aber da ist dann nach dreimaligem Hin und Her schreiben, muss ich es dann wieder ziehen lassen.
Ich biete dir an, alles, was im Süden jetzt ist, also von München und Tirol im Umkreis abzuholen ist. Wenn du da so ein Schnäppchen hast, dann sag Bescheid, ich fahre da gerne hin. Weil ich wiederum finde, die Geschichten, die man dann dort erlebt,
ja, die sind gut.
Das ist natürlich großartig.
Also nicht immer, aber oft, das stimmt.
Eigentlich meistens.
Das stimmt. Ja. Das ist toll. Also, und was du, also auch meine Einrichtung oder so, ich kenne die Geschichten hinter den Bildern oder hinter den Möbeln nicht, aber leider, sie können ja nicht sprechen, aber es kostet wenig Geld und das ist dann natürlich immer so der Trugschluss, dass man dann sagt, ja komm, das hat doch nichts gekostet, jetzt kann ich mir auch noch ein kaufen.
Ja.
Und dann besitzt man unterm Strich, besitze ich doch wieder zu viel.
Habe ich zwar nicht das Gefühl, wenn ich mich hier umsehe, aber viel Kunst sehe ich.
Ja, von den Bildern würde ich mich jetzt auch, glaube ich, nicht trennen müssen, nur hin und wieder mal, wenn man sich so jemanden übersieht. Das sind ja oft Porträts, aber ansonsten glaube ich, wenn wir jetzt so gemeinsam gleich mal durch Schränke gehen würden, dann könnte ich dir schon sagen, hier, das brauche ich eigentlich gar nicht, oder das habe ich doppelt oder das nutze ich nie oder so. Und dann könnte ich dir auch
aber
mitgeben.
Aber du bist ja kein Messi.
Nee, Messi bin ich nicht.
Eben.
Nee. Trennst du dich leicht von Sachen?
Nee.
Du hältst dran fest.
Ich halte an manchen Dingen fest. Oder ich denke mir, weiß ich nicht, irgendwann brauche ich es vielleicht wieder. Sag mal, oder andersrum, ich bin jetzt kein manischer Festhalter, sondern eher ein loyaler, treuer Sinnsuchender, dass es nicht sein kann, dass ich etwas aufgebe. So sehe ich es eher. Wenn ich aber dann durch mehrere Schleifen gegangen bin und mir gedacht habe, ich glaube wirklich, dass ich mit dir, du lieber Lattenrost, der jetzt 5 Jahre in der Garage steht, nicht mehr irgendein Kumpel, Freund oder irgendjemand, der zufällig sagt, hör mal, hast du einen Lattenrost? Und sag, hey, Alter, zufällig habe ich einen Lattenrost. Ich glaube, dann stelle ich ihn einfach auf die Straße und verschenke ich es aber erstmal gern oder so.
Das kann ich zum Beispiel total verstehen. Das hält mich auch immer wieder davon ab, so Tabula Rasa zu machen, dass ich denke, Ich könnte es jetzt loslassen, aber ich möchte, dass es einer neuen Verwendung zugeführt wird. Ich habe aber keine Lust, das jetzt groß zu inserieren.
Ja.
Ja? Mhm. Also ich habe mal so eine Flohmarktgruppe aus so einem Grund gegründet. Die gibt es auch noch. Das ist auch toll, wirklich.
Absolut.
Aber insofern, das verstehe ich schon. Denn letztendlich, es ist ja irre, mit wie viel Besitz wir uns die ganze Welt hat zu wenig, ja, und wir haben so viel und sind dankbar, dass da jemand kommt wie Marie Kondo und uns beim Aufräumen hilft.
Nein, das ist für mich, also Marie Kondo, genau. Jeder, der Marie Kondo braucht, hat für mich laut Karl Lagerfeld auch die Kontrolle über sein Leben verloren. Also auf, wenn man, komm, da bin ich raus.
Okay.
Ich mach den nächsten Zettel.
Ja, danke.
Marie Kondo, ey. Könnt ihr im Strahl, ey. Marie Kondo.
Marie Kondo,
oh,
my ass.
Oh, das ist toll. Was steht da? Pfeffermühle.
Na, sag.
Pfeffermühle. Und Poco di Pepe. Sì, gibt einen Italiener. Hallihallo. Und da gibt noch Poco di Pepe. Und da kam mit dieser großen Pfeffermühle.
Mit Licht vorne.
Nee, so eine alte. So, und dann ist drauf. Pfeffermühle, das finde ich ein geiles Ding.
Was hast du für eine?
Ich habe so kleine mal gekauft mit so einer mit einem speziellen Malwerk vorne, Keramikmalwerk. Aber es bleibt dann ganz einfach dann doch oft bei dem einfach gekauften.
Bei so einer Plastik. Holz, bei so einer Plastik.
Nein, den,
ach, bei
den
diesem,
man,
nein.
Ja, den man
ach,
einfach
echt?
Kauft im Laden ist dann einfach, weil ist ja auch gut. Also ich gehe nicht am Wochenende zu Manufaktum, kaufe dort südtibetischen schwarzen JM-Pfeffer, um ihn dann in die 480-Euro Pfeffermühle zu kippen, um dann zu sagen, das mache ich jetzt auf mein Rührei drauf.
Hast du das Gefühl, dass du in Stereotypen schon mal gedacht hast, jemals in deinem Leben?
Nein, was ist ein Stereotyp? Dass man so Dinge vor sich sieht, die man überzeichnen könnte, um damit einen gewissen Humor auszulösen beim Gegenüber. Nein,
nein,
kommt mir nicht.
Okay,
nee,
ich wollte nur fragen.
So, aber ich liebe Manufaktum, den Laden, und da sieht man da Menschen, die das alles tun. So, und ich gehe einfach gerne, mach mal in den Laden, ich brauche einen Pfeffer, und dann habe ich diesen,
ja,
diese Pfeffermühle.
Meinetwegen.
Und das spiegelt auch ganz gut, finde ich, eine Persönlichkeit wider. Zwischen diesem Stereotyp überhöhten, vielleicht sogar Wunschbild von einem selber und der tatsächlichen Realität einer 2,98 Euro Pfeffermühle.
Ich verstehe, was du meinst. Und trotzdem würde ich behaupten, dass der Mann, den ich jetzt seit 55 Minuten ungefähr kenne, du bist nicht 480 Euro Manufaktum. Du bist aber auch nicht 2,85 Wegwerf, ja, Sonnenbassermann.
Du meinst mal wieder, ich finde, Mittelmaß.
Ja, und Mittelmaß ist so ein Wort, das ist so zu Unrecht in Verruf gekommen. Das ist so, ja, wie Zufriedenheit. Das, ja, finden Leute so, so eine 4-. Ich glaube, dass so eine ganz einfache, normale Holzpfeffermühle für 22 oder meinetwegen 32 Euro genau das ist, was in deinem Leben gerade fehlt.
Was
gut,
darf,
das weiß ich wiederum nicht. Gut, ich sehe.
Was darf fehlen?
Nein, aber was, nee, deinem Leben entsprechen würde.
Ja, ich hab mehrere Pfeffermühlen zu Hause. Ich habe große Pfeffermühlen, kleine Pfeffermühlen.
Warum?
Weil ich manchmal beim Manufaktum bin und dann kaufe ich mir eine große.
Du bist wirklich einer von denen, die du da gerade beschrieben hast?
Ja, natürlich, aber beides. Manchmal kaufe ich mir einfach eine Pfeffermühle, weil ich sie schön finde. Oder manchmal habe ich das Gefühl, wir haben Gäste, und dann brauche ich jetzt aber irgendwie.
Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben Gäste, ist auch ein toller Satz.
Manchmal
dann gehe ich so durchs
Gäste,
Haus und dann denke ich so, was sitzen ja, denn hier
Phantom
für Leute?
Ja, meine Phantomgäste, mit denen rede ich dann. Und dann nehme ich meine große Pfeffermühle und dann machen wir einen italienischen Abend, dann brauche ich aber die große und machen wir die kleine. Und da gibt es ein paar. Und dann bestelle ich mal auch, wenn ich abends doomscrolle bei Instagram, bestelle ich auch mal Pfeffermühlen oder was anderes oder so. Letztendlich ist es irgendwo dazwischen, dass man halt mal guckt, wie fühle ich mich heute mit meiner Pfeffermühle? Ich hätte noch einen Zettel.
Ja, bitte.
Süßstoff.
Fällt dir was ein zu Süßstoff?
Ja, manche Menschen lieben Süßstoff, ich nicht.
Hast du mal eine Phase gehabt, in der du Kaffee mit Süßstoff getrunken
Nein.
hast?
Nein, ich habe irgendwann aufgehört, Kaffee mit Zucker zu trinken, und würde mir wünschen, dass ich das auf anderen Ebenen auch schaffe, eine Gewohnheit einfach so abzustellen. Ich habe irgendwann einfach gemerkt, dass ich das jetzt nicht mehr mag, und dann habe ich es gelassen. Und Süßstoff ist natürlich im Kaffee, finde ich, überflüssig, aber bei der Kocherei ist natürlich manchmal dann die anderen Süßungsmittel, die es gibt, sind ja dann vielleicht mitunter ganz, ganz okay.
Ja.
Aber wo ich mir denke, ist halt Zuckerersatz. So, dann gibt's halt Stevia und wie sie alle heißen. Die
genau,
dann,
oder Dattelsüße können, oder irgendwas. Oder
Ahornsirup.
Birkenzucker.
Ja, Birkensirup. Ja, Birkenstocksaft. So Sachen, die werden
Honig,
dann.
Richtig. Jetzt würde mich mal interessieren, du hast eine Zeit lang gar keinen Zucker gegessen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange, mehrere Wochen.
Drei Monate.
Ja. Menschen sagen oft, dass sie danach auch ein anderes Verhältnis zu Zucker bekommen haben, weil dadurch, dass sie darauf verzichtet haben, war dann das, was gesüßt war, extrem. Ist dir wahrscheinlich am Anfang auch so gegangen und schleicht sich dann irgendwann aus. Ist dann, ja.
So.
Ach Mist.
Ach Mist. Ja, es ist genau.
Es wäre ja schön, wenn man das so halten könnte, ne?
Ja, wenn ich so ein Ernährungs Menschen hätte oder dann, was auf den Tisch kommt, das esse ich, und wenn ich, das ist mein Essen jetzt, dann wäre das cool. Aber ich versorge mich halt selber mit Belohnungsprinzip und einfach auch nach Freude. Ich liebe einfach gerne Süßigkeiten oder ich, weißt du, ich mag Mehlspeisen und das ist halt dann, ich mag Brot und das ist.
Bist ein Teigtyp.
Hatten wir schon einen Teigtyp, ja, so, aber auch so. Und dann macht man es halt bis zum Anschlag und dann denkt man so, jetzt ist wieder Winterpause.
Wenn heute oder morgen dein letzter Tag wäre.
Oh mein Gott.
Ja, naja, wir wissen es nicht.
Wir wollten über das Essen reden. Ich wurde hierher gelockt, um über das Essen zu sprechen.
Jetzt was bin
ich
würdest du essen? Wie würdest du diesen Tag essend verbringen? Weil du müsstest jetzt nicht daran denken, dass du zunimmst und dass es schädlich ist, dass deine Bauchspeicheldrüse, dass deine Leber, dass irgendwas, sondern du, dieser letzte Day könnte ein sogenannter Cheat Day sein. Was würdest du einfach essen?
Also den ganzen Tag, ja. Den Ablauf, die ja. Henkersmahlzeit.
Wie würdest du frühstücken?
Ist das eine Rubrik bei
würdest
dir?
Du nein?
So mit fallendem Beil. Kommen wir nun zur Rubrik Henkersmahlzeit.
Gut, nennen wir sie zukünftig
ja,
so.
Ja, Schunk. Ich würde anfangen mit einem schönen, krossen French Toast mit Vanilleeis und Heidelbeeren drauf. Mm. Dazu 2, 3 große Cappuccino. Dann würde ich mir am Vormittag eine schöne Topfenkulatschen einziehen. Das ist eine österreichische Mehlspeise. Sehr schön fluffig, aufgebacken, warm. Dann mittags würde ich mir den Sterz mit Kirschen von Oma reinbrettern. Wie du merkst, an der Verbalisierung, man brettert das rein, man zieht sich's rein, man isst es nicht, sondern man führt es sich zu. Ja. Man hat, es ist eine wuchtige, aufgeladene zu.
Wie ein Liebestanz zwischen dir und dem Essen.
Also, genau.
Absolut.
So, am Nachmittag würde ich dann doch mal zur Beruhigung ein Pastis trinken und mir einen kleinen Salat gönnen, um mich dann abends wahrscheinlich mit einer schönen Pasta und einem Gulasch in die Schwere des Rotweins zu legen.
Find also das heißt, ist. Du hast dann keinen, du isst dann nicht Gulasch mit so Nudelbeilage oder so, sondern du isst Pasta und Gulasch. Ich meine, es ist dein letzter Tag, wir wollen da jetzt gar nicht, ich sag das gar nicht.
Pasta. Und dann
was für eine Soße isst
dann
du
ist Carbonara.
Was eine Carbonara?
Sicher, eine kleine Carbonara und danach ein dünnes Gulasch-Spätzle, um dann natürlich mit einem Kaiserschmarrn abzuschließen. Das wären in Summe, wenn ich jetzt kurz querrechne, wären wir dabei 8000 Kalorien. Aber
38.000 Kalorien.
Ja, ich glaube auch. Das wäre die letzte Reise. One for the road.
Und Gott würde am nächsten Morgen mit so einem Klemmbrett vor dir stehen und würde sagen, Alter, du
sehr
hast aber
gut.
Nichts ausgelassen.
Das sehr gut, würde er sagen. Sehr gut gemacht. Das ist Variante A. Oder man kann natürlich sagen, du, wenn es mein letzter Tag ist, dann würde ich glaube, ich würde gar nichts essen. Ich möchte dann in der Reinheit, in der Purheit.
Oh, ja. Das bist doch nicht, also.
Schon wieder, es bist nicht du. Ich bin mir mal gespannt.
Ach, willst du wieder sagen, dass du beides bist?
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich in der Mitte liegt die Wahrheit. Aber dann wirst du jetzt wieder fast am Ende auch zusammen. Betty Rust fast zusammen. Hans, ein aufmerksamer Esser, der
Hans,
am letzten
jetzt
Tag.
Jetzt musst du dich entscheiden. Ja, bist du jemand, der die buddhistische Fastenspeise? Oder möchtest du lieber den Topf strudeln?
Du schau, ganz ehrlich, ich habe eine Woche gefastet, kein Problem. Ja, da habe ich mal ein bisschen Tomatensaft, eine Suppe, alles wunderbar, eine Woche fasten. Und dann hieß es am Ende der Woche, wenn man das Fasten bricht, muss man aber vorsichtig anfangen. Ein Apfel. Da habe ich gesagt, wieso? 2 Wochen nichts gegessen, über Pizza gegessen, herrlich was. So, und die anderen, die mit Apfel Fasten brechen, die haben dann plötzlich eine Fructoseallergie gekriegt. So, also jetzt bist du dran.
Hast du irgendeine Art von Unverträglichkeit?
Lebensmitteltechnisch nicht.
Oh, wenn du das so einschränkst, was?
Unverträglichkeit gegen ignorante Menschen.
Ja, okay, ja, gut.
So, entschuldige,
okay,
aber wir sind ja beim Essen, ist ja ein Essenspodcast.
Ja, und wir sind noch fest durch damit. Ja, es ist ein Essenspodcast. Vielen Dank. Ich gucke jetzt gerade, ob ich auf meinem Zettel hier noch irgendwas finde, wo immer so, Maroni.
I love it.
Habe ich gefunden.
Ja. Ich liebe Maroni, ja, aber nur, ich mag keinen Maronenmus, ich mag keine Maronen irgendwo drin, sondern ich liebe einfach die Maroni vom Standl.
Ja, hab ich verstanden.
Punkt.
Jetzt gibt's noch entweder oder. Marzipan?
Nee, eher nicht.
Basilikum?
Ja.
Knoblauch?
Ja.
Fenchel?
Ja.
Kümmel?
Ja.
Rosenkohl?
Ja.
Grünkohl?
Nee.
Rotkohl?
Ja.
Blumenkohl?
Oh ja.
Harzer Käse?
Oh ja.
Gorgonzola?
Ja.
Rote Beete?
Ja.
Oliven?
Ja.
Aal?
Nee.
Ingwer?
Ja.
Bist du ein Apfelschneider oder ein Apfelbeißer?
Apfelbeißer. Aber alles essen vom Apfelbeißer.
Oh, ich hab gerade gedacht, muss ich ihn noch auffordern oder kommt bei den Apfelbeißern, kommt ganz oft, aber ich esse alles bis auf den...
Wie sagst du da? Ah, sehr gut, haben wir gerade neu gesprochen.
Das Gehäuse.
Wie sagst du?
Oder Gripsch gibt's auch.
Wie sagt man da?
Gripsch, glaube ich.
Gripsch, ne?
Es gibt dafür auch genau wie für den, was sagst du zum Brotende oder zum Brotanfang? Scherzel.
Das ist Brotscherzel und wir sagen Butzen zum Öpfelputzen. Das ist der Butzen.
Das Gehäuse.
Das, genau.
Ist der Butzen.
Butzen, Gripsch, halt wie ihr sagt.
Okay.
Und wir sagen Scherz. Genau, Scherzel.
Und bist du ein Frühstückseierpooler oder ein Köpfer?
Köpfer. Ich hab's mal, man hat mir mal gesagt, das gehört sich nicht, das macht man nicht. Dann habe ich angefangen, da tick, und das ist schön zu. Dachte ich mir jetzt mal so. Und dann habe ich mir gedacht, das machst du doch jetzt nur, weil man dir mal gesagt hat, dass das andere zu brutal ist. Und da hat mir ja, fuck it. Und habe das Ei wieder geköpft. Aber es ist halt Konvention.
Wer hat dir das denn gesagt, dass man das, war das eine Erziehungsperson?
Nein.
Gut, man macht das nicht. Okay.
So, dass man das, das ist aber schon, also schon drastisch, ein Ei so zu köpfen, sage ich. Ach ja, so. Mhm. Du, was machst du? Bist eine Poolerin? Verträumtes Poolen am Ei, am 3-Minuten-Ei?
Nee, das wäre mir zu flüssig, 3-Minuten-Ei. Ich esse am liebsten Käsespiegelei. Das ist die Art, wie ich mein Ei esse. Und Frühstücksei esse ich irgendwie immer nur, wenn ich woanders übernachte und es mir angeboten wird oder in einem Hotel,
ja,
was auch aufs woanders übernachten, ja, hinaus liefe. Ja. Und da esse ich es dann. Weil da ist mir Rührei suspekt.
Man weiß es nicht, ne?
Es ist so styroporig.
Und man weiß nicht, ja, man weiß
es. Na, man weiß es eh nicht.
Dieses, man weiß es eh nicht.
So, Puffer oder Pommes?
Bitte nochmal, was?
Puffer oder Pommes? Kartoffelpuffer oder Kartoffelpuffer kennst du nicht?
Kartoffelpuffer, was ist das?
Reibekuchen?
Reibekuchen oder Pommes.
Süßkartoffelpommes oder klassische Pommes?
Regular.
Du magst keine Süßkartoffel. Du findest die Süßkartoffel tendenziell überschätzt?
Möchte ich nicht sagen. Ich finde es nachvollziehbar. Kalorienärmer ist natürlich wunderbar. Kann sie toll zubereiten. Mich persönlich holt sie nicht ab, wie es halt momentan heißt. Mich holt sie nicht ab und ich gehe lieber mit den anderen Pommes. Ich bin nicht so ein Süßkartoffelfreund.
Feta oder Mozzarella?
Feta.
Wie am liebsten? Pur im Salat?
Ach, das ist mir egal. Also pur im Salat, schön zubereitet, gegrillt, wenn er warm ist.
Dann hat er, kriegt er ja nochmal eine herrlich. Andere, dann hat er ja, eine dann andere schön, Anmutung. Ne?
Dann ja, ist dann so eine schöne Feige drauf und ist schön.
Hast du die Feigenzeit in diesem Jahr mitgenommen?
Nein.
Absichtlich oder unabsichtlich?
Ich habe sie einfach total verpasst.
Schade, ist ja immer nur so kurz.
Gibt es eine Feigenzeit? Wann ist die Feigenzeit?
Im Herbst.
Muss ich das nächste Mal drauf achten. Ich hab's jetzt, wusste ich nicht.
Junger oder alter Käse?
Alter.
Welcher zum Beispiel?
Ich bin so ein Gruyère-Fan. Mhm. Sowas, Gruyère. Und ich bin einfach ein ausgeborener Emmentaler und Gruyère. Das
verstehe.
Sind meine, das sind schon. Und es gibt den Vorarlberger Restkäse. Der wird dann auch noch zum Käsespätzle machen genommen in Vorarlberg, der Schweiz. Wenn dann ordentlich. Ich bin kein Weichkäse-Fan, wobei ich habe einen Trüffelbrie mal gegessen. Das klingt gut.
Ein guter Trüffelbrie.
Oh. So schön in dem.
Ganz toll.
Weißt du?
Ganz
da mit
toll.
So einer großen Pfeffermühle drüber. Dann egal, aber so, das ist schon deswegen alter Käse.
Ich war mal eingeladen zu so einem Abendbrot, was ich sehr schön finde. Und da habe ich mich wirklich erdreistet. Ich kann es nicht anders sagen, dass ich fast, ich glaube, es war der erste Trüffelbrie meines Lebens.
Hast du ihn weggezogen?
Ich habe immer, ja.
Oh, fuck.
Ja, so was macht man natürlich nicht. Das macht man nicht. Aber ich habe dann irgendwann habe ich angefangen, darauf zu achten, wenn die weggeguckt haben, die Gastgeber, dass ich mir dann wieder so ein Stück genommen habe. Das war so ein, du auch.
Ja, aber irgendwann war ich dann durch und dachte mir, scheiß drauf. Und habe gesagt, boah, ist der geil. Und habe den ausgeräumt. Ja, und dann, weißt du so, aber.
Ich bin da auch nie wieder eingeladen worden. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Es gab auch wahrscheinlich viele andere Gründe. Sushi oder Fondue?
Oh, Fondue, Käsefondue oder welches Fondue?
Nee, Fleischfondue.
Fondue.
Nudeln oder Kartoffeln?
Nudeln.
Reis oder Kartoffeln?
Kartoffeln.
Kartoffeln oder Nudeln? Nudeln.
Ja.
Ja, okay, gut.
Na dann. Kartoffelnudeln?
Hä? Dann frage ich dich jetzt.
Kartoffelnudeln geht
Gnocchi.
Auch.
Dann frage ich dich jetzt, gab es jemals eine Anschaffung für euren Haushalt, die sich absolut nicht ausgezahlt hat?
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Eine Eismaschine.
Und die steht jetzt?
In der Küche, formschön. Und schaut mich an und denkt mir immer wieder, merkst du selber, ne?
Wie groß ist die denn?
Naja, es ist so, halt so. So halt. Sie hören es jetzt nur, aber ich deut's mit den Händen.
Wie eine etwas kleinere Mikrowelle.
Nein, die Hälfte von der Mikrowelle.
Aber ihr macht das nicht.
Hat sich so ergeben irgendwie. Vielleicht muss ich da mal anfangen. Vielleicht fahre ich jetzt heim und dann ist das Erste, was ich mache, ist ein schönes Joghurt-Eis. Und so. Also, es hat schon was. Schöne Beeren dazu. Oder Vanille-Eis mit Kürbiskernöl drüber.
Guck,
das ist schön. Mit Pfeffer aus der Pfeffermühle. Da drauf ein Pfeffer, also Erdbeeren. Vanilleeis, Erdbeeren und dann schönes Kürbiskernöl drüber, ein paar Kürbiskerne, Pfeffer und ein bisschen sowas würdest du dann kriegen.
Gut, dann beenden wir jetzt dieses Gespräch mit einem fiktiven Dessert. Vielleicht war es das schon, das du da gerade beschrieben hast. Du sitzt in einem Restaurant, es ist noch ein bisschen Platz, du bist noch nicht so richtig zu 100% satt. Also genau so sollte man ja eigentlich, es wird einem ja immer gesagt, nur, man sollte ja immer nur zu 80% satt sein. Aber du willst heute zu 100% satt sein. Wird es eine Käseplatte, wird es noch Kuchen, wird es Tiramisu, Creme Brûlée, was wird es?
Und zum Schluss das Dessert.
Ja, es gibt schon eine Top 3. Es ist natürlich, geht natürlich ins Tiramisu. Ist immer sehr dankbar. Es gab ja dann auch mal diesen, die möchte ich fast sagen, Durchbruch an Dessert.
Schokoküchlein?
Ja,
wie innenflüssig
mit,
sind.
So, das, weißt du, sowas ist, sowas Einfallsloses. Und es gibt so ein japanisches Dessert, ist auch so eine Art Tiramisu, wo man dann reinsticht und dann ist so drin, ich schicke dir glaube ich auch noch ein Foto, ich weiß es nicht, wie es heißt, eine Kombination mit süßem, ist so wie so Kaviarkügelchen, aber. Nicht die Bubble Teas, ne?
Bälle,
ja, so, nee, nicht, aber geht in die Richtung, also was Japanisches finde ich, es gibt so japanische Süßigkeiten, die sind auch sehr, sehr, sehr lecker. Also
die, heißen die nicht so ähnlich wie Matcha-Bälle?
Ja, ja, irgendwie.
Ich will das einmal, weil das, wenn wir das nicht wissen, ne, das habe ich nämlich auch schon mal gegessen.
Ja.
Und einmal schmeckte es furchtbar und einmal schmeckt es ganz toll. Mochi oder Mochi.
Ja, genau.
Ja, ne, das sind so Bälle, warte mal.
Welche. Nee, aber das Ganze ist nochmal eingebaut. Das ist nicht das, was ich meine.
Japanischer Reiskuchen aus Klebreis.
Genau, ich werde nachliefern.
Sehr, sehr freundlich, sehr schön. Dann haben wir es jetzt. Ich finde, das war schon auch, wir haben sehr viel über Essen gesprochen.
Ich finde auch.
Ja, aber links und rechts des Weges dann eben auch über dies und das.
Genau. Und was natürlich fehlt zum Essen, oder was wir jetzt nicht besprochen haben, aber vielleicht ist das ein neuer Spin-off, ist ein Getränk zum Essen. Aber da kommen wir vielleicht ein andermal dazu.
Spin-off, auch eine gute Idee.
Also weißt du, muss man halt dann Toast Hawaii und das andere heißt, keine Ahnung. Aber die Getränke, das Trinken ist ja auch, zum Beispiel, es gibt ja das Wort satt ist fürs Essen.
Sit.
Ja, ist es sit, ist es set, ist es sit, ist es, gibt's aber auch nicht wirklich, ne? Ah, ist schon spannend.
Ja.
Warst du denn mal in Österreich?
Ja, in Seeboden, am Bodensee. Nee, Quatsch, am Millstätter See.
Am Millstätter See warst du, aber es ist schon länger her.
Ja,
ja.
Es hat mir sehr gut gefallen da.
Ja. Die Küche auch?
Oh Mann, ich bin so ein Teigtyp. Jetzt dreht sich dieses
Gespräch. Willst du mich verarschen?
Nein, wirklich.
Bist du mir so ein Teigtyp, weil ich gesagt, okay.
Aber was soll ich sagen? Ich kann jetzt so sagen, es ist diese Küche ist zu schwer für mich. Bleibt mir weg mit euren ganzen Desserts. Was glaubt ihr denn, für wen haltet ihr euch? Das schmeckt doch gar nicht. Aber es schmeckt verdammt gut einfach. Ich könnte das ständig essen.
Bist du eher Nordküche oder Südküche?
Was passiert hier gerade?
Ich habe eine Frage gestellt.
Hier dreht sich gerade die ganze Situation.
Stimmt überhaupt nicht. Ich habe gefragt, bist du eher Nordküche oder Südküche?
Ja, was ist denn? Nordküche ist für dich Fisch und Südküche ist Spaghetti, oder wie?
Frau Rust, ich bitte Sie, wir waren doch gut jetzt im Podcast. Ich habe doch nur eine einfache Frage gestellt.
Ja, aber
gestellt.
Dann sag doch, was ist denn? Was
ja, Nordküche, denn? Mein Gott, Dänemark, Schweden, irgendwie Knäckebrot, Fischkörper aus der Dose, irgendwie Nordessen, nordisches Essen oder maritim.
Ich sag doch Fisch.
Ja, eben.
Und was ist für dich Südessen?
Pasta, italienisch.
Ich möchte mich da nicht entscheiden müssen.
Ja, okay, verstehe.
Das ist nicht fair, weil natürlich esse ich gerne Fisch. Ich esse sehr gerne Fisch. Und was ist denn sonst noch typisch für die Nordküche?
Aufläufe, Eintöpfe.
Was?
Ja.
Das ist die Mittelküche.
Die Mittelküche, ja.
Ja. Ja, entschuldige bitte. Typischer dänischer Auflauf oder was?
Ja, Fischauflauf. Eintopf, genau. Das ist die Mittelküche.
Ich glaube, wir steigen jetzt hier echt mal aus.
Vielen Dank. Ja, schön. Also ich könnte jetzt... Ja,
aber das können wir niemandem zumuten, ganz ehrlich.
Doch, natürlich.
Wir haben auch echt schon überzogen. Also vielen Dank, dass du mein Gast warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja. Danke, dass Sie sich das alles angehört haben. Vielen Dank.
Und ist das das erste Mal, dass du dich für einen Podcast entschuldigst?
Nein, ich habe mich nicht entschuldigt.
Ja, danke, dass Sie sich angehört haben. Kochen Sie schön. Kochen Sie schön und essen Sie schön. Wiedersehen.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Wollen wir nicht alle ein bisschen selbstbewusster sein? Ich glaube, Selbstbewusstsein ist wirklich eines der schönsten Dinge, die man verspüren kann. Oder? Über genau dieses Thema habe ich hier in meinem Podcast D-Spot mit Faye Montana gesprochen. Ich bin Stefanie Giesinger und ich würde mich extrem freuen, wenn ihr mal rüberkommt und in meinen Podcast reinhört. Bis gleich.
Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.